Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Frohes neues Jahr. Seid ihr gut reingekommen ins neue Jahr? Ja, die, mit denen ich schon vorhin gesprochen habe oder von denen ich es weiß, die meisten sagen eigentlich, wir sind ganz schlicht, ganz einfach ins neue Jahr gerutscht. So die Zeit, zumindest vielleicht hängt das auch an den Leuten, mit denen ich vermehrt zu tun habe. Ich habe weniger natürlich mit 20-Jährigen zu tun, die eigentlich am liebsten noch mal bis 6 Uhr durchfeiern wollen oder was auch immer. Die, mit denen ich spreche, einschließlich mir selber, die sagen, ja, wir waren dann auch um 1 Uhr sind wir dann auch nach Hause gefahren oder so, wenn die irgendwo zu Besuch waren. Wenn man älter wird oder wenn man kleine Kinder hat, das sind zwei gute Gründe, warum man gar nicht mehr bis 6 Uhr durchfeiern will, habe ich so das Gefühl. Zumindest ist es, vielleicht ist es jetzt auch gerade hier Selbstverarbeitung meines Alters, so. 2022, in dem Jahr sind wir jetzt. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, auf dass wir als Gemeinde und dass ihr als Einzelne dieses Jahr als Segen erlebt. Wohlwissend, dass Segen nicht nur bedeutet, dass Friede, Freude, Eierkuchen auf mich wartet, sondern vielleicht auch schwierigere Kapitel, vielleicht auch Abschiede und so weiter. Aber trotzdem kann das Teil des Segens sein, Teil des Zuspruches Gottes an uns. Also das wünsche ich uns, das wünsche ich euch. Womit beginnt unser Jahr? Womit beginnt dein Jahr eigentlich? Dein Jahr ist ja jetzt schon 2 Tage alt. Unser gemeindliches Jahr beginnt eigentlich heute. Und ich finde die Frage mal gar nicht so schlecht. Womit beginnt eigentlich unser Jahr? Denn womit etwas beginnt, das lässt erahnen, was einem wichtig ist, ja, was einem was bedeutet, was Priorität hat. Sagen wir mal, wenn ein neuer Papst gewählt wird, dann gucken alle Welt darauf, was macht er als erstes, ja, also das scheint ihm dann besonders wichtig zu sein. Oder sag mal, in welche Länder reist die neue Außenministerin als erstes? Oh, das scheint denn ihr vielleicht doch wichtig zu sein. Wäre sie zuerst nach Afrika geflogen und hätte da 3 arme Länder besucht, dann hätte man daraus wahrscheinlich gedeutet, das ist also dieses Gutes tun und an die Armen denken, das scheint ihr ein besonderes Anliegen zu sein. Also, womit etwas beginnt, das lässt etwas erahnen. Und für uns die Frage, womit lohnt es sich oder ist es gut, als Gemeinde zu beginnen? Es ist ja ein Jahr, in dem wir viel vorhaben. Ich schaue voraus auf die Woche der Begegnung im März, ja, wo wir ganz viel zusammen erleben werden, und zwar in ganz kleinen Gruppen, gar nicht mit 100 Leuten, sondern da spielen 5 Leute und da gehen 6 Leute spazieren und da bietet jemand einfach Kekse und Tee an und was weiß ich, also eine Woche, wo sich getroffen und vernetzt wird und sich kennengelernt wird. Daran denke ich dann im Mai und Juni, haben wir eine Predigt, große Predigtreihe vor der Nase mit dem Namen Herz, ja, die Herzpredigtreihe. Da könnt ihr schon mal überlegen, ob es für euch dran ist, diese Predigtreihe mit einer Kleingruppe auch zu erleben, also einen Projekthauskreis in dieser Zeit zu haben, davon Teil zu sein, diese 8 Wochen. Und das soll uns schon auch als Gemeinde nochmal in eine Spur bringen. Darauf freue ich mich persönlich sehr, auf diese Herzpredigtreihe. Und dann auch im Juli haben wir ein kleines Gemeindewochenende vor der Nase, wo wir das OKM-Freizeitheim angemietet haben und da viel Gemeindeprogramm stattfindet, wo man hinfahren kann und dann auch zu Hause übernachten kann, wenn man denn will. Also es ist alles in der Nähe, aber da wollen wir auch nochmal ganz viel Gemeinschaftsstiftendes drin haben. Also wir haben viel vor im nächsten halben Jahr, aber nach wie vor die Frage, womit beginnen wir eigentlich dieses Jahr? Man könnte ja sagen, eigentlich das Wichtigste ist die Stille. Ja, also man könnte durchaus Bibelstellen finden, wo gesagt wird, die Stille ist das Allererste, das Allerwichtigste, das sich Gott hinhalten, das empfangsbereit sein, ja. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin, ein Vers aus dem Psalm 46. Stille könnte ein Thema sein. Oder das Erste, was der Mensch erlebt in der Schöpfungserzählung, ist die Stille, ist der Sabbat. Er wird am 6. Tag geschaffen, so sagt es die Erzählung, und am 7. Tag ist schon der Ruhetag. Also das Erste, was der Mensch erlebt, ist die Stille, die Ruhe. Also muss das auch das Erste sein, womit wir dieses Jahr starten. Andere würden sagen, nein, ganz wichtig, gerade in dieser Zeit ist die Gemeinschaft. Damit müssen wir starten. Also das, was uns vielleicht seit 2 Jahren mit am meisten fehlt, die Zerstreuung, dass die Isolation, dass eben nicht sich treffen dürfen und Gemeinschaft haben dürfen, das muss das Allerwichtigste sein in diesem Jahr. Oder man könnte sagen, Dankbarkeit. Also wer nach vorne geht, der muss auch irgendwie zurückgucken. Ne? Also der Rückblick darf nicht fehlen. Vergesst nicht, was der Herr euch Gutes getan hat. Ja? Also damit muss es losgehen. Oder Lobpreis. Der Lob Gottes muss, der steht an Nummer 1. Ja? Sagen vielleicht die Worshipper unter uns. Damit müssten wir eigentlich starten. Haben wir ja gerade auch gemacht. Oder das Gebet, ja, also kann man gar nicht wegdiskutieren, dass das Gebet eigentlich zentral, eigentlich der erste Dominostein ist, das mit Gott Kontakt aufnehmen und auch sich was sagen lassen. Das gehört auch zum Gebet dazu. Vielleicht fallen euch noch andere Dinge ein, mit was das Jahr so starten könnte. Ich möchte mal einen anderen Start ins Auge fassen. Und zwar gebe ich dabei mal 2 Seiten vor, 2 Seiten, in denen wir uns alle befinden, 2 Ebenen, 2 Dimensionen, könnte man auch sagen, die unser Leben durchzieht, die jedes Leben durchzieht, 2 Worte, die auch die so ein gewisses Spannungsfeld erzeugen. Auf der einen Seite das und auf der anderen Seite das. Und zwar ist es auf der einen Seite das Wort das habt ihr schon gesehen. Kollektiv. Das ist jetzt ein sehr mechanisches Wort. Kollektiv. Und, ich nehme das ein anderes Mal sofort dazu. Und Individuum. So, was meine ich damit? In diesem Spannungsfeld stecken wir alle. Wir alle sind ja Teil eines Kollektivs oder mehrere Kollektive. Und zwar meint das, ich in Bezug auf die Menschen um mich herum oder ich in meiner Rolle, die ich in Bezug auf andere Menschen habe. Sag mal, das größte Kollektiv, in dem jeder von uns lebt, ist das Kollektiv, die Kategorie Mensch. So, jeder von uns ist Mensch und gehört zur Menschheit, zur Weltbevölkerung. Einfach so. Also du bist Teil dieses Kollektivs. Dann könnte man das auch runterbrechen. Du gehörst zum Kollektiv der Europäer oder zum Kollektiv der deutschen Nation, der deutschen Staatsbürger oder zum Kollektiv der Niedersachsen oder die meisten von euch auch als zum Kollektiv der gebürtigen Ostfriesen, ja, und so weiter. Das sind ja eher so geografische Aspekte. Man könnte aber auch sagen, du bist Teil eines Kollektivs, nämlich deiner Familiengeschichte. Du hast Eltern, du hast Großeltern, du hast Vorfahren, du stammst von jemandem ab, du bist Teil eines Kollektivs, ob du willst oder nicht. Man könnte auch sagen, du bist Teil allein jetzt dieser Gottesdienstgemeinde. So, egal, ob du jetzt Mitglied bist oder nicht oder ob du vielleicht nur Gast bist oder, aber jetzt bist du hier und du bist Teil dieser Gottesdienstgemeinde. Du bist Teil dieses Kollektivs. Ist, glaube ich, klar, ja? Und dann ein ganz anderer Gedanke, der eher am anderen Pol, an der anderen Seite steht, das Individuum, also das mir eigene, das mir persönliche ist damit gemeint. Meine Welt, meine Überzeugungen, meine Gefühle, meine Werte, mein Glaube und so weiter. Das hat mit den anderen, mit Rollen oder mit anderen Menschen und Bezügen überhaupt nichts zu tun. Ich für mich, ja? Zwischen diesen beiden Ebenen bewegt sich unser Leben und diese beiden Ebenen durchziehen unser Leben. Wenn man jetzt in die Bibel schaut, dann nimmt sie diese beiden Seiten sehr ernst, beide Seiten sehr ernst. Das Alte Testament betont ganz klar den kollektiven Gedanken. Da geht es gar nicht so sehr darum, was einzelne Menschen erleben. Wir kennen natürlich viele einzelne Menschen, sagen wir mal von Abraham angefangen und die Vätergeschichten und Mose und David und die Propheten und so weiter. Also wir kennen einzelne Namen, aber letztendlich geht es immer darum, dass Gott an diesen Einzelnen was für alle deutlich machen will. Er spricht zwar mit Abraham, aber er sagt Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also du bist nur der Trichter, durch den ich das alles verteilen will. Na, Trichter wäre eher andersrum, ne, dass es eher enger wird. Das hier ist gemeint, es geht in die Breite, ja. Also Abraham, eine Einzelperson, aber es soll der Welt zugutekommen. Ja, also das ist der Kollektivgedanke ganz stark im Alten Testament. Oder, das müssen wir auch immer im Blick behalten, im Alten Testament, da liest man die Geschichten ja manchmal ein bisschen mit Schwierigkeiten, dass das eben diese Ebene hat. Es geht nicht so sehr darum, wie ich mich als moderner, denkender Mensch dabei fühle, dass zum Beispiel in Kriegen im Alten Testament, dass da Kinder und Frauen und Tiere also brachial ermordet werden, sondern es geht immer um das Kollektiv, viel mehr um das Kollektiv. Ein Volk soll überleben um jeden Preis, und das bedeutet im Kollektivgedanken, dass ein anderes Volk beiseite muss, vielleicht sogar sterben muss. Also da ist gar nicht so sehr im Vordergrund, was ist das denn gerecht, dass vielleicht ein Kind damit stirbt, das denken wir ja ganz oft, das zu einem fremden Volk gehört. Nee, das ist nicht der Gedanke, sondern das Kollektiv ist der hat Priorität im Alten Testament. Wir lesen ganz viel von Stammbäumen und Abstammungen und sogenannte Genealogien, ja, also wer stammt von wem ab. Das bedeutet, du stehst in einer Erblinie, in einer Abstammungslinie. Es geht nicht, Abraham, es geht nicht so sehr um dich als Einzelperson, sondern du sollst Nachkommen zeugen und Generationen füllen und so weiter. Also, das Alte Testament betont das Kollektiv, das größere Ganze. Bei den Propheten auch, ihr kennt die Jesaja, Jeremia, Hesekiel und so weiter, die haben zuallererst eine Funktion. Die sollen dem Volk sagen, was nicht gut läuft oder wo sie umkehren müssen. Es geht nicht so sehr darum, was sie persönlich erleben, dass sie persönlich darunter leiden, unter diesem Amt auch leiden. Jeremia ist so der Klassiker, der Gott vorwirft, boah, du hast mich in dieses Amt gesteckt, du hast mich überredet. Eigentlich müsste man sogar sagen, du hast mich in dieses Amt vergewaltigt. So sagt er es. Ich mag das nicht mehr tun. Ich verdamme den Tag, wo du mich in dieses Amt gesteckt hast. Also die Antwort ist auf Jeremia und so weiter, du hast einen Auftrag und Gott hat das Kollektiv im Blick. Ja? Aber natürlich sagt Jeremia auch, ich als Mensch gehe dabei drauf. Ja? Oder denkt an Hosea, der eine Hure heiraten muss, eine Prostituierte heiraten muss, um dem Volk deutlich zu machen, ihr seid Gott fremdgegangen und Gott ist der, der euch die Treue hält. Also ihr seid wie eine Prostituierte, die ständig zu anderen Göttern läuft, ja, ständig fremd geht, und Hosea muss das mit seinem ganzen eigenen Leben muss dafür gerade stehen und das in die Waagschale werfen. Aber das Alte Testament betont das Kollektiv, das große Ganze. Das Neue Testament wird jetzt nicht auf einmal nur persönlich und nur individuell, sondern es nimmt diese Spur auf. Und zwar ist Jesus natürlich der im Alten Testament angekündigte Messias. Ja? Und Messias ist immer auch ein Stück weit Politikum. Das ist, jemand betritt die Weltbühne. Wenn das Stichwort Messias fällt, dann ist das das große Ganze. Dann ist das große Ganze gemeint, ja, das Kollektiv. So, das Amt des Messias ist nicht klein, nicht regional oder nur für ein paar Interessierte. Die haben Messias, sondern das hat eine Weltbedeutung. So, das ist ein Anspruch, der die ganze Welt umspannt und der bis in die Ewigkeit reicht. Das ist das Amt des Messias. So, und es gibt unzählige Verse und Sätze, wo Jesus genau das annimmt, wo er sich dieses Auftrages auch bewusst ist und dieses Amt auch in Anspruch nimmt. Denkt zum Beispiel an, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, also das ist nicht mal eben ein kleiner Anspruch, sondern das bedeutet so viel wie, ich bin hier Chef, in guter Weise. Ja, ich habe den Überblick, ich habe die Welt überwunden. Oder immer wenn er sagt, der Menschensohn, das ist auch ein Begriff aus dem Alten Testament, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das zählt nicht nur für ein paar Einzelne, das ist ein weltweiter Anspruch in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen an anderer Stelle, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist nichts Kleines, das ist was Großes. Also das sagt Jesus durchaus. Was Jesus aber trotz seines großen Auftrages macht und ganz deutlich zu sehen, ist, dass er den Einzelnen in den Blick nimmt. Und jetzt könnten wir viele Geschichten rausholen. Jesus sieht eben nicht nur das Kollektiv, seinen großen Auftrag, den er für alle Menschen hat, sondern er sieht den einzelnen Menschen, das einzelne individuelle Leben. So. Ja, so klein und unbedeutend das auch mit menschlichen Augen sein mag, er durchschaut Menschen, er kennt Biografien, so, und darauf geht er ein. Denkt an Zachäus, ja, dem er sagt, noch heute muss ich bei dir zu Gast sein, bei niemandem, ich hätte auch 1000 andere Leute, die hier in der Gegend sind, die mich gerade umringen, aber ich muss bei dir sein, du zählst jetzt in diesem Moment für mich. Oder meine erste Predigt, die ich hier Anfang des Jahres gehalten habe, ging um die blutflüssige Frau, so heißt es. Und wo Jesus dieser Frau sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Meine Tochter, sagt er zu dieser Frau, ist ein Wort, was er sonst keinem anderen im Neuen Testament sagt. Ja, also ganz individuell, ganz persönlich auf diese Frau eingegangen. Vielleicht kennt ihr die sogenannte Samaritanerin am Brunnen, die Frau am Jakobsbrunnen, eine Bibelgeschichte im Johannesevangelium, wo es an einer Stelle ganz persönlich wird und Jesus dieser Frau sagt, ja, ich kenne deine Beziehungsgeschichte, ich kenne dein Leid, was du mit Männern erlebt hast. Wie heißt es da? 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Das ist was tief Persönliches. Auf einmal geht es da gar nicht mehr um das große Ganze und den Auftrag, den Jesus hat, sondern da hat er genau diese Frau im Blick. So, Jesus wird sehr, sehr persönlich. Er kennt nicht nur Menschen beim Namen, ich weiß, wie du heißt, sondern er sieht durch den Menschen hindurch. Das ist sein Röntgenblick, den Jesus hat. Er sieht Menschen auch in das Verborgene, in das Verborgene, was Menschen gerne verstecken möchten, was sie nicht gerne zeigen, auf das sieht Jesus auch. Er macht davor nicht Halt. Ja, also man könnte vielleicht heute sagen, heute geht es ja in der Arbeit mit Menschen ganz oft um diesen Nähe-Distanz-Abstand, um professionellen Abstand. Alle Pädagogen müssen das wissen, alle Mediziner, dass man sich nicht zu sehr mit seinem Patienten oder seinem Klienten oder mit den Leuten, die man unter den Fittichen hat, dass man sich da zu sehr mit verbindet, mit ihrem Leid, sondern in einem professionellen Abstand bleibt. Genau das macht Jesus nicht. Er durchbricht diese scheinbare Grenze und sagt, ich werde persönlich, ich komme dir nah, ich rücke dir richtig auf die Pelle. So. Und das ist immer wieder interessant, wie reagieren Menschen, wenn Jesus ihnen auf die Pelle rückt? Was machen sie denn dann? Ja, also das ist nochmal eine ganz andere Art von Glaube. So, und diese Nähe, diese Bindung, die provoziert er nahezu, weil er berühren möchte. Das ist sein Ziel. Nochmal zur blutflüssigen Frau, der sagte, die ist heil geworden, die hat sich ja ihre Heilung so ein bisschen durch die Hintertür geholt. Die ist heil geworden von ihrer Krankheit. Die könnte jetzt auch ihrer Wege gehen, aber Jesus sagt, nein, stopp, ich will wissen, wer du bist. Also zeig dich, ich möchte wissen, wer du bist. Also es gibt bei Jesus keine Heilung ohne Berührung, ohne Begegnung. Er will nicht einfach seinen Auftrag erfüllen, sondern will die Leute kennen und will mit ihnen in Kontakt. So, das meine ich mit diesem Spannungsfeld oder diesen beiden Polen, die Bibel sehr ernst nimmt. Was hat das jetzt mit Glaube zu tun? Es gibt heute an vielen Stellen folgende Grundüberzeugung, die auch etwas mit dem Kollektiv zu tun hat. Und zwar, wenn man sagt, ich habe im Glauben das für mich angenommen, was für alle Menschen gilt. Und das will ich auch gar nicht bewerten. Das ist eine Grundüberzeugung, die, glaube ich, in jedem auch angelegt ist. Ich bekomme ja jetzt keine Extrawurst, also das ist jetzt nicht kein persönlicher Brief, den Gott an mich geschrieben hat, sondern er hat der Welt ein Angebot gemacht, er hat die Welt versöhnt und dahin bist du eingeladen. Dazu bist du eingeladen, dazu Ja zu sagen. Ja? Also ich habe nur das bekommen, was alle anderen auch bekommen. Ja? Also was von Gott her angeboten ist. Ich kann sagen, ich bin gewollt, ich bin geliebt. Das kann auch alle anderen Menschen, die mit Gott verbunden sind, können das genauso auch sagen. Ja? Also ich bin gewollt, ich bin geliebt, mir ist vergeben, ich bin gesegnet, ich bin gesendet, ja, Gott will mich gebrauchen, ich bin in Gemeinschaft gestellt und so weiter. Das gilt für jeden. Ich bekomme keine Extrawurst. Das ist so ein bisschen das Prinzip Gießkanne. Ja, jeder bekommt das Gleiche, aber je nachdem, auf welchem Boden etwas fällt, je nachdem oder dementsprechend wächst Glaube oder eben auch nicht. Ja, also Gott verteilt das, was er zu bieten hat, mit der Gießkanne auf diese Welt und hofft, dass Glaube entsteht. Ja. Vielleicht auch dieses Bild des vierfachen Ackerfeldes, das kennen einige von euch auch aus Markus 4. Die Saat ist immer die gleiche, aber nicht überall geht das auf. Ja, aber die Saat, jeder bekommt das Gleiche. Das ist ein tiefe Gleichberechtigungsgedanke auch da drin. So, und wenn man diesen Zuspruch, der zwar jedem Menschen offen steht, aber wenn man den für sich annimmt und den immer mehr verinnerlicht, darum geht's ja auch im Glauben, dann ist das was ganz Großes, was ganz Tolles, dann kann das ein ganzes Leben in völlig andere Bahnen lenken, als wenn man diesen Zuspruch nicht für sich erfahren hätte. Und viele von euch würden genau das unterschreiben: Für mich ist Glaube, durch den Glauben ist mein Leben ein völlig anderes geworden. Ja? Aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben, sondern, und jetzt kommt die andere Seite ins Spiel, wir dürfen neben dem, was Gott dem allen Menschen gleichermaßen verteilt und anbietet, wir dürfen danach fragen: Gott, was hast du eigentlich mir persönlich zu sagen? So, was hast du mir persönlich zu sagen? Mein Glaube, mein Herz, meine Überzeugung, meine Werte, mein Leben, was hast du mir persönlich zu sagen? So, das ist die andere Sache. Du siehst mich ja, ja, du kennst mich ja. Was möchtest du mir sagen? Wir kommen gerade von Weihnachten und Weihnachten sagen wir immer ganz schnell, das bedeutet, Gott wird klein, Gott wird Mensch, und das ist auch richtig, Gott berührt diese Welt. Der eigentliche Gedanke, der weiterführende Gedanke ist aber, Gott berührt mein Leben. Er berührt nicht nur diese Welt damals, vor 2000 Jahren, sondern er berührt mein Leben. Das ist sein Ziel. Mein kleines Leben, will ich mal dazu sagen. Gott berührt mein Leben. Er ragt in mein kleines Leben hinein. Er geht mit mir in einer Weise um, mit der er sonst niemandem begegnet. So, er hat einen Olli-Stil, den er für mich vorsieht. Er hat auch einen Erika-Stil, den er für Erika vorsieht. Und einen Stefan-Stil, den er für Stefan vorsieht. Also ganz persönlich zu wirken. Er ragt in mein Leben hinein. Ja, also wer sagt oder wer im Grunde ganz stark denkt, Gott freut sich zwar, dass ich zu ihm gehöre, ja, dass ich Christ bin oder dass ich zu ihm gehöre, dass ich Ja zu ihm gesagt habe, ja. Das freut ihn zwar, aber mein wirkliches, mein kleines Leben ist ihm gar nicht so wichtig. Er hat ja auch noch viele andere, die er irgendwie im Blick behalten muss. Da falle ich allein statistisch schon ziemlich klein aus. Also allein, wenn man mal die Christen auf dieser Welt nimmt, da bin ich als kleiner Olli aus Spätzerfehn eigentlich statistisch gar nicht so wichtig für Gott. Aber das ist ein Irrweg. Wer das sagt, der täuscht sich. Gott will persönlich mir was sagen. Und deswegen muss man Leuten sagen, also wer sagt, ich bekomme ja bei Gott keine Extrawurst, ich nehme ja nur das an, was jedem Menschen offen steht, dem muss man sagen, doch bekommst du. Du bekommst eine Extrawurst. Ja? Aber die Frage dahinter ist, willst du diese Extrawurst eigentlich wirklich haben? Willst du eigentlich die Extrawurst haben, die nur dir angeboten ist? Soll heißen, willst du das eigentlich wirklich hören, was Gott dir persönlich zu sagen hat? Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, als an allgemein theologisch richtige Dinge zu glauben. Ja? Willst du das wirklich hören, was Gott dir persönlich zu sagen hat? Ja, und meine Erfahrung ist, an dieser Stelle fängt Glaube eigentlich erst richtig an. Das eine ist, Ja zu sagen zu dem, was Gott zu allen Menschen, für alle Menschen bereithält. Das ist auch, das ist die erste Bekehrung quasi, der erste Schritt in die Welt des Glaubens. Aber wo Glaube wirklich lebendig wird und persönlich wird, ist bei dieser Frage, Gott, was hast du mir persönlich zu sagen? So, da fängt es an, auch Abenteuer zu werden, auch herausfordernd zu werden, auch unbequem mitunter, weil Gott mir natürlich nicht immer nur Dinge sagt, die ich gerne hören möchte und mit denen ich mit kann, ja, die sich gut anfühlen. Wenn Glaube persönlich wird, individuell wird, dann geht es an die Stellschrauben in meinem Leben, an denen Gott wirklich drehen möchte. So, da wird Glaube persönlich. Und mir ist das deswegen wichtig, weil auch Folgendes passieren kann. Ich habe es gerade mal angedeutet. Man kann sich hinter Aussagen für alle, gilt ja für alle, ja, man kann sich hinter Aussagen für alle, theologisch richtigen Aussagen, ja, die für alle gelten, wie Gott ist und was er für die Welt getan hat, für die Menschheit getan hat und so weiter. Man kann sich hinter diesen Aussagen nahezu verstecken. Ja, man kann theologische Richtigkeiten wie so ein Schutzschild vor sich hertragen und immer darauf verweisen, um sich nie fragen zu müssen, Gott, was möchtest du eigentlich mir persönlich sagen in meinem Leben? Wo möchtest du, dass ich hingehe oder wo ich nochmal umdenke oder zu welchen Menschen ich nochmal gehe oder was auch immer? Ja, also wo möchtest du, dass ich etwas lerne oder neu verstehe? An welcher Stelle möchtest du mein ganz persönliches Leben nochmal berühren? So. Und das ist eine Frage, die uns nicht in Ruhe lassen sollte, auch nach vielen Jahren oder Jahrzehnten des Glaubens nicht. So. Das ist eine frische Frage, die gibt's immer nur frisch. Wo möchte Gott mich berühren? Entweder in ermutigender Weise, also Zuspruch, Trost, Befähigung, Sendung und so weiter, das, was wir durchaus gerne hören, aber wo berührt er mich auch in herausfordernder Weise? Ja, ich sag mal konkret wie möglich, der Umgang mit meinem Geld, der Umgang mit meiner Zeit oder mit anderen Menschen oder mit Menschen von früher, auf die ich zu Recht sauer bin, ne? Oder Entscheidungen, die ich treffen muss oder Prioritäten, die ich setzen muss und so weiter. Wo es herausfordernd wird. Deswegen, das ist mein und, glaube ich, auch euer Anliegen, so nehme ich das hier wahr, lasst uns eine Gemeinde von Menschen sein, die sich von Gott berühren lassen. Und die sich dann, das ist durchaus nicht so typisch für christliche, vielleicht auch aus friesische Kreise, nämlich die sich davon erzählen, zu sagen, Gott hat mich letzten Sonntag berührt. Er hat mir das und das gesagt. Das sind ja Sätze, mit denen wir vorsichtig sind, auch zu Recht vorsichtig sind. Man kann sie auch ganz leicht missbrauchen. Gott hat mir gesagt, ihr alle sollt so und so. Das ist hier nicht gemeint, sondern Gott hat mir gesagt, ich soll so und so. Ein ganz persönlicher Gedanke. Gott hat mir das und das gezeigt. Gott hat mir etwas klar gemacht. Ja? Deswegen starten wir als Gemeinde dieses Jahr nicht mit Stille oder mit Gemeinschaft oder mit Lobpreis, mit Gebet, alles richtig gute Dinge, sondern wir starten mit dem Zuspruch und auch der Zumutung, beides, dass Gott nicht nur den Menschen oder dieser Welt nahe gekommen ist, sondern er vor deiner Tür steht. So, deine eigene Wohnung. Vor deiner Tür steht und dir was zu sagen hat und dir was zu zeigen hat. Jetzt könnte ich an dieser Stelle Amen sagen, tue ich aber nicht. Ich möchte das jetzt mal ganz schlicht, ganz konkret werden lassen. Und zwar seid ihr eingeladen, euch einen persönlichen Jahresvers zu ziehen heute. Es ist wie so eine persönliche Jahreslosung. Es gibt ja auch die große Jahreslosung, die über alle steht, ja, kollektiv. Die wird in 2 Wochen da hängen, wo die alte Jahreslosung jetzt noch hängt. In 2 Wochen werde ich auch drüber predigen. Heute gibt's die persönliche Jahreslosung. Und zwar werden wir gleich, ihr könnt da sitzen bleiben, wo ihr sitzt, und es werden 2, 3 Leute rumgehen mit einem Korb. Da liegen ganz viele dieser Karten drin, die auf der linken Seite einen Bibelvers haben und auf der anderen Seite nochmal ein Satz, ein Gebet ist es oft, oder ein Liedvers. Und ich möchte euch einladen, diese Karte nicht einfach zu ziehen und sagen, ja, ist ganz nett, ist ein richtiger Vers für alle, kenne ich schon, klebe ich mir einen Kühlschrank, sondern sich wirklich zu fragen, Gott, was möchte, also sich zumindest zu fragen, Gott, was möchtest du mir persönlich durch diesen Vers sagen? Vielleicht ist es ja gar kein Zufall, oder sagen wir mal so, vielleicht ist es ein gottgewollter Zufall, es ist dir quasi zugefallen, dass du genau diese Karte ziehst und Gott dir was durch diesen Vers sagen möchte. Mehr ist es gar nicht. Und einige werden vielleicht sagen, das ist genau mein Vers oder das ist genau ein Gedanke, den ich brauche. Das ist eine Antwort auf viele meiner Fragen. Und andere werden sagen, nee, das bleibt für mich erstmal ein allgemeiner Vers. Es gibt auch andere Wege, wie Gott in dein Leben hineinspricht. Das muss nicht heute durch diese Karte sein. Aber es wäre dumm, wenn wir das nicht zumindest in Erwägung ziehen und Gott diese Chance geben. Gott, sprich du in mein Leben. Genau darum geht's. Das wollen wir jetzt machen. Wir verteilen Karten. Ihr könnt die Karte ziehen. Vielleicht guckt ihr sie euch gar nicht sofort an, sondern betet davor nochmal, Gott, wenn du mir wirklich was zu sagen hast, dann will ich darauf vertrauen. Ich will zumindest die Antennen aufstellen. So, und dann könnt ihr euch diese Karte nehmen und für euch durchdenken, durchbeten. Und ich werde danach sogar die Frage stellen, wer von euch, zu wem von euch, formulier es mal genauso konkret, zu wem von euch hat Gott gesprochen? Das ist auch eine Frage, bei der wir oft vorsichtig sind. Aber ihr braucht dann nicht eure Geschichte erzählen, sondern ich möchte euch dann bitten, kurz zu überlegen, trifft das auf mich zu? Doch, das ist eine Antwort irgendwie, die Gott mir gerade gibt. Das ist ein Vers, der mich irgendwie doch mehr anspricht als andere Verse. Und dann könnt ihr eure Hand heben. Ich werde euch nicht befragen oder rumgehen mit Mikro, keine Angst. Aber ich möchte, dass das sichtbar wird, dass Gott in dieser Gemeinde an Menschen wirkt. So, wir sollten vor dieser Frage, was hat Gott dir gesagt, sollten wir keine Angst haben. Ja? Selbst wenn nachher keine Hand hochgeht, dann ist das so. Aber ich möchte dem Raum geben. Also, lehnt euch zurück. Gleich kommen Leute vorbei, die euch eine Karte anbieten. Ab jetzt Stille, Gebet, Zweisamkeit mit Gott. ich bete, stelle ich die Frage, wem von euch sagt dieser Vers etwas von Gott her? Wer würde sagen, doch, das ist ein Vers, wo Gott mich mit erreichen möchte? Den bitte ich einmal kurz die Hand zu heben. Das ist schön. Vielen Dank. Ich zähle nicht für zu Hause, die das jetzt nicht mitbekommen, weil es immer ein schöner Moment ist, zu sehen, ah, da sind Menschen berührt. Es waren gar nicht so wenige, die gerade aufgezeigt haben. Vielen Dank. Ich bete mit uns. Guter Gott, danke, dass du das nach wie vor tust, nämlich, dass du nicht auf Abstand gehst, sondern dass du uns persönlich berührst und persönlich zu uns reden möchtest. Wir sind so viel mehr als eine Zahl, als irgendjemand, der zu dir Ja gesagt hat oder der, von dem du dir das wünschst, Ja zu sagen. Du siehst unser ganzes Leben, du siehst unser Herz, unsere Persönlichkeit, du siehst uns, und dafür danke ich dir. Ich möchte dich bitten, dass du uns Ohren schenkst, die es braucht, um das wahrzunehmen und zu empfangen, und deine Worte überhaupt zu hören. Das ist in dieser Welt, in dieser Zeit, in so einem Leben manchmal gar nicht so einfach. Aber hilf du uns, dass wir unsere Ohren wirklich aufhaben, unser Herz aufmachen für das, was du zu sagen hast. Und dann dürfen wir wissen, dass es immer was Gutes ist. Selbst wenn es ein zunächst schmerzhaftes Wort ist oder eine große Herausforderung, eine große Zumutung, es ist heilsam, weil du unser Heil willst, weil du möchtest, dass wir heil, dass wir gesund werden, gesund leben und ewig leben. Danke, dass du uns die Tür aufmachst und hör bitte nicht damit auf, ganz persönlich zu sein, ganz persönlich zu reden und hilf uns, eine Gemeinde zu sein, die auch miteinander persönlich unterwegs ist. Segne du uns dahin bitte. Amen. Von guten Mächten treu und still umgeben. Das Lied singen wir jetzt. Das ist kein biografisches Lied, könnte man sagen, Dietrich Bonhoeffer. Aber wer die Umstände kennt von Dietrich Bonhoeffer und auch von diesem Lied, der kann es durchaus so deuten, oh, das ist ein ganz, ganz persönliches Lied, was Bonhoeffer da schreibt und wohin er uns, glaube ich, einlädt, das auch zu gewinnen, persönlich zu sein, persönlich Gott in Anspruch zu nehmen. Bitteschön. Schön.